live vom großen Radio Deinstag in Potsdam. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Da sind wir immer wieder sehr, sehr glücklich, dass wir genau hier sind und dass wir hier senden können. Denn es ist nicht nur das Studio Babelsberg, das ist ja jedem klar, sondern das, was wir hier gerade sehen, ist das älteste Gelände in Babelsberg. Dieses unscheinbare Gebäude da, das ihr gerade seht, efeu bewachsen, so mit Zinnen, Backsteinbau, das ist sozusagen das Heiligste überhaupt. Denn hier ging's los. Das war meine Fabrik für Kunstblumen übrigens. Da wurden Kunstblumen hergestellt und dann hat man 1912 dieses Gebäude gekauft. Ich finde das immer sehr symbolisch. Künstliche Blumen, Künstlichkeit, etwas Unechtes. Das ist ja Film auch etwas Gemachtes, etwas Ausgedachtes. Und daraus wurde dann das allererste Filmstudio. 1912 ging es also los. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir sind hier auf dem ältesten Studiogelände der Welt, steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Wir werden heute auf Filmgeschichte schreiben, denn wir haben gleich einen Mann hier, der hat gestern einen Rekord eingefahren. 9 Lolas gab es für seinen Film Lieber Thomas. Und wir sind überglücklich, dass er den Weg hierher trotzdem gefunden hat, trotz einer durchzechten und durchfeierten Nacht. 2 Stunden haben wir Zeit, um hier wunderbare Gäste zu begrüßen. Aber zuallererst begrüßen wir in wenigen Augenblicken hier Andreas Kleinert. Schön, dass ihr alle da seid zu 12 Uhr mittags, unsere Filmsendung auf Radio 1. Heute live von dieser wunderbaren, schönen Bühne bei einem Volksfest, zu dem ihr alle eingeladen seid. Hallo allerseits nochmal. Dankeschön. Radio 1, vormittags das Filmmagazin, heute also hier live von dieser wunderbaren Bühne vor einer fantastischen Kulisse, das älteste Studiogelände der Welt, ich sag's immer wieder gern. Und auch was Sie da vorne sind, diese beiden gelben Häuschen, das sind die alten Studiotore gewesen zur Ufer. Es gibt auch so Aufnahmen von Heinz Rühmann, da ist er zu sehen auf so einem Pferd oder mit einer Kutsche und läuft da so durch und reitet dann aufs Gelände durch. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wenn Sie nachher Fotos machen, sollten Sie das nicht versäumen, das auch mitzunehmen. Also das ist wirklich der wichtige zentrale Ort für Babelsberg, wurde dann immer größer natürlich das Gelände. Und wir werden nachher auch Friedhelm Schatz hier bei uns haben, der also hier den Filmpark betreibt. Und das ja mit großem Erfolg seit langer Zeit. Erfolg ist natürlich das Stichwort für das Gespräch, auf das ich mich schon seit gestern Abend sehr freue. Ich gebe auch zu, ich bin da auch ein gewisses Risiko eingegangen. Er hatte zwar 12 Nominierungen, aber wie wir gleich bereden werden, das kann auch trotzdem total schief gehen. Also man kann trotz so vieler Nominierungen rausmarschieren aus der Lola und hat gar nichts. Es hat geklappt und ich saß gestern Abend da schon Preis, da schon Preis, da schon Preis. Er wird herkommen, er wird gute Laune haben. Und dass es dann dieser große Triumph wurde für Lieber Thomas, auch noch beste Regie, bestes Drehbuch, bester Film überhaupt, das ist wunderbar und freut uns riesig. Und einen großen donnernden Applaus für einen Mann, der um 5 Uhr ins Bett gegangen ist und jetzt schon bei uns ist und der gestern 9 Lolas bekommen hat für Lieber Thomas. Professor übrigens an der Filmuniversität gleich um die Ecke hier in Babelsberg. Andreas Kleinert. Glückwunsch, lieber Andreas. Alles Gute nochmal. Es war wirklich ein wunderschöner Triumph. Wir können gar nicht alle Preise nennen. Jelle Haase hat ihn bekommen, Albrecht Schoch, also die beiden Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Dann eben diese schöne Auszeichnung auch für dich persönlich. Du hast es ja schon mal anders erlebt, das können wir ja schon mal sagen. Wege in die Nacht.
Ja, bei Wege in die Nacht hatten wir auch viele Nominierungen und dann zum Schluss waren immerhin noch 2 übrig geblieben für beste Kamera und beste Nebenrolle. Aber man war sozusagen auch voriges Jahr, fand ich, mit Fabian, die dann noch relativ wenig bekommen haben für die vielen Nominierungen, was ich ungerecht fand. Deswegen war ich ein bisschen ängstlich, als die erste rausfiel, als beste Nebenrolle Jörg Schütterf leider den Preis nicht bekommen hat, dachte ich, oh, jetzt läuft's wieder so, dass alles wegfällt. Und als dann bestes Kostüm kam, dann dachte ich, oh, das ist ein gutes Zeichen. Und wo ich besonders stolz drauf war, war, dass alle Teammitglieder, die nach ihre Lolas abgeholt hat, nacheinander. Ich kenne die ja, dass es tolle Menschen sind und dass sie wirklich so begabt sind und kreativ, aber dass sie alle so gut reden können. Das hat mich echt, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, weil wir alle extrem aufgeregt waren. Und, aber alle haben gesprochen, als wenn sie noch nie was anderes gemacht haben, als eine Lola in Empfang zu nehmen. Und zwischendurch auch als meine Editorin, die 78 Jahre alt ist, und der Film ist so jung und frisch geschnitten und jeder denkt, da kommt eine junge Frau auf die Bühne und da kommt da doch eine gestandene Frau auf die Bühne. Und da habe ich dann auch ein bisschen heulen müssen, ehrlich gesagt, weil das hat mich schon ergriffen.
Und ergreifend war dann natürlich auch die Tatsache, dass du beides dann bekommen hast, beste Regie und eben bester Film. Wobei ich mich gestern auch gefreut habe, generell, es ist ja keine Jury, die da tagt. Die diskutieren ja nicht, sondern es wird abgestimmt. Tausende Mitglieder der Akademie stimmen ab, dass man eben auch Filme bedacht hat wie Große Freiheit. Dieser ja auch sehr ergreifende Film über Verfolgung von Homosexuellen in der Bundesrepublik hat Silber dann bekommen. Nee, Bronze hat er bekommen. Silber, Andreas Dresen für Rabine Kunatz und auch seine hinreißende Hauptdarstellerin. Also es war schon irgendwie gestern so das Gefühl, man hat sich auch bemüht um so eine gewisse Gerechtigkeit, was nicht immer der Fall war. finde ich. Also es war schon eine gute Auswahl.
Also ich war stolz auf die, also wir hatten ja schon viel im Vorfeld, das waren zwei Wochen schon, wo wir dauernd Veranstaltungen waren und ich war ja oft mit Sebastian Meise von dem Große Freiheit und mit Andi natürlich, wir haben ja zusammen studiert, wir sind ja ein Jahrgang, aber haben zwei Jahre auseinander studiert und es war wirklich auch so ein HFF-Abend, muss man sagen, als die Uni noch HFF hieß. Thomas Wendrich, der Autor, Leila Stieler, die alle hier studiert haben, das war natürlich wirklich so für Lothar Bieske, der damals der Rektor war. Ich hatte ja mehrere Verbotsfilme und dann kam Lothar Bieske an die Schule und hat mir irgendwie wirklich den Hintern gerettet, sonst hätte ich nicht weiter studieren können. Und das war gestern wirklich so ein Abend, wo man dachte, ach, irgendwie läuft's, ja. Und Andreas war auch so herzlich, Anni hat wirklich so, also das war wirklich so, muss man sagen, wir hatten überhaupt nicht so dieses Konkurrenzempfinden. Wir dachten, also man ärgert sich immer, wenn es einen Film macht, wo man denkt, naja, das ist jetzt schon ein bisschen ungerecht, aber den anderen beiden hat man es einfach auch mitgegönnt. Es war nicht so, dass man dachte, oh Gott. Und deswegen fand ich die Verteilung also wirklich eine glückliche Fügung. Das ist eine Mehrheitsentscheidung, man muss sich so einer Wahl natürlich, es sind 2000 Menschen, die abstimmen, das sind Kolleginnen und man merkt es auch im Saal, das war gestern so, da muss man auch den RBB loben, also die haben mir gesagt, die Jahre davor waren nicht immer die besten Preisverleihungen, weil sie dann zäh oder auch nicht lustig und nicht. Und es war ja in diesen schwierigen, seltsamen Zeiten auch diese Waagschale zu finden zwischen jetzt, man kann jetzt nicht nur Party, Party, Party denken und man kann aber auch nicht sagen, jetzt feiern wir nicht mehr. Und das haben sie gestern so gut hingekriegt, zwischen, also dieser, es war wirklich auch lustig, die Bauernfeind hat es so super gemacht.
Fand ich auch.
So toll moderiert.
Wunderbar moderiert.
Wirklich lustig. Also es war auch nicht gefaked, es war alles so aus echtem Herzen. Und es waren aber auch die ernsten Momente durch Jürgen Jürges und ich habe auch gedacht, ich kann bei einem Thomas Brasch-Film nicht einfach jetzt nur feiern und lustig sein. Ich habe deswegen auch ein paar Worte gesagt, die mir wichtig waren, wo es mir um die Aufrüstung ging und wo es mir auch um die Haltung zum Krieg ging. Also ich habe dann einfach, mir war es wichtig, man kann nicht darüber hinweggehen und ich wollte nicht einfach nur lustig und feiern, sondern ich wollte einfach auch ein paar Sachen sagen, weil ein paar Sachen laufen auch schief, dachte ich, und deswegen musste ich auch ein paar Sachen loswerden. Das hat mir auch gut getan. Das kommt dann auch einfach. Ne? Ich habe die Rede wirklich nicht geplant. Also ich wusste schon, bei wem ich mich bedanken will, aber ich wollte auf jeden Fall die Rede nicht einfach nur so danke, danke, das wäre mir zu albern. Ja.
Wenn Sie sich wundern, dass wir auch jetzt gefilmt werden, das sind natürlich die Kollegen, Kolleginnen von Brandenburg aktuell. Also wir kommen heute auch in eure Abendsendung. Was auch mit das Größte ist, was man erreichen kann. Also nach der Loder heute Abend dann auch noch in Brandenburg aktuell zu sein. Und zwar mit einem sehr engagierten Kameramann aus verschiedenen Perspektiven. Sie merken, hier wird auch richtig was geboten nachher. Ne? Also vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne. Viel Erfolg und danke, dass ihr da seid. Und wir machen mal eine kleine Pause und reden natürlich dann weiter über Lieber Thomas. Bei uns zu Gast, der erste Gast auf dieser Bühne, ist heute Andreas Kleinert. 9 Lolas gab es gestern, also 9-mal den Deutschen Filmpreis für Lieber Thomas. Und das ist ja ein Film, der hat ja auch seine Geschichte inzwischen. Also er ist gelaufen, er wurde gesehen, er wurde diskutiert, er hat uns berührt und aufgewühlt. Und ich habe auch gemerkt, gerade bei diesem Film, das war ähnlich wie damals bei dem Roman von Marion Brasch, die im Film auch vorkommt als kleines Mädchen, unsere wunderbare Kollegin, sitzt da ja manchmal auf dem Sofa, dass die Menschen unheimlich viel verbinden mit Thomas Brasch. Vielleicht mehr, als ich selber so gedacht hatte. Ich mochte seine Gedichte mal sehr, seine Stücke, auch manche Filme, aber gerade bei dem Film merkt man, dass er nach wie vor übrigens, sah man an den Reaktionen auf diesen Film, auch eine Identifikationsfigur noch für viele Menschen ist. Dieses Rebellische, das du so herauskehrst, dieses Zeitlose offenbar. Und das hat doch dazu beigetragen, dass dein Film so angenommen wurde, glaube ich, weil er auch was Zeitloses hat.
Ja und nein zugleich, weil letztendlich ist es so, dass wir den Film, als wir den Film planten, haben wir natürlich auch immer gedacht, wir wollen, es ist ja nicht, dass Thomas Brasch ein Name ist, der ja noch jemand alle kennen, also das ist einfach nicht so, also die junge Generation, logisch kann man ihn nicht kennen, er ist jetzt sehr lange schon tot, aber uns war wichtig, dass man einen Film macht, jetzt zur Jetztzeit und nicht, ich wollte kein Biopic, ich wollte nicht dieses Historisieren oder diesen Bildungsfilm, wo alle das Gefühl haben, oh, man muss jetzt was hier lesen haben, sondern der Film sollte für diejenigen sein und das hat uns auch überrascht, als wir auf Kinotour waren, dass viele junge Leute aus der Fridays for Future Generation auf uns zukamen und sagten, ja, also in dieser Zeit der großen politischen Korrektheit, wo alle vorsichtig sind, was sagt man nicht, ist es wichtig, dass man solche Stimmen hört, ein Mensch, der quasi oft mit großer Klugheit, aber aus dem Bauch reagiert hat, dem es egal war, ob er damit gut ankommt, ob er sich damit beliebt macht. Also er ist ja im Osten und wie im Westen total angeeckt. Er hätte eine ganz andere Karriere machen können, wenn er sich im Westen angepasst hätte. Er wäre sicherlich ein viel gefeiert. Er wurde ja eine Zeit lang gefeiert, aber dann, als man merkte, er tut nicht so, was sie von ihm wollen. Er war immer jemand, der sich sperrt, wenn man ihn umarmen wollte. Ähnlich wie Pasolini, solche Figuren, die sich immer verweigern, wenn man merkt, sie werden so vereinnahmt für etwas. Und das ist zu bewundern. Und er war auch ein Chaot und er war ein Choleriker und er war anstrengend und er hat, sag ich mal, alle moralischen Kategorien, die wir vielleicht so im Raume hier finden werden, unterlaufen. Er hat wahnsinnig viel Sex und Drogen und Alkohol bis zum, also wirklich bis zum Umfallen. Und aber das war uns wichtig, auch die Lebenslust. Er hat in 55 Jahren das gelebt, was andere Leute in 300 Jahren nicht erleben würden. Also er hat sein Leben wirklich ausgeschöpft und hat es natürlich dann auch früher beenden müssen. Und ich glaube, das war uns wichtig. Aber es sollte auch ein Film sein, der für die Leute, die Thomas Brasch kennen, natürlich auch ihr Vergnügen haben. Aber es sollte auf jeden Fall etwas sein, wo es muss um mehr gehen als um, ja, Thomas Brasch. Es muss um ein Lebensgefühl, ein Zeitgefühl. Und das Zeitgefühl immer, auch als ich meinen ersten Studentenfilm hier gemacht habe, es ging mir immer darum, einen Film jetzt zu machen. Als es mir damals, als ich jung war, nicht so toll ging, wenn man so auf der Suche noch ist, wo ist man im Leben. Und es war auch in dieser DDR, also ich habe ja hier gearbeitet, hier bin ich groß geworden. Hier war übrigens die Kaderabteilung, es war nicht so ein beliebtes Gebäude, muss ich sagen, hier in diesem schönen Gebäude. Also da hat man das Gefühl, die Welt ist nicht so, wie sie sein soll und man muss irgendwas tun. Und da war Brasch einfach ein Vorbild, der gegen Prag aufgetreten ist, der Flugblätter geworfen ist, der deswegen exmatrikuliert worden ist von dieser Schule. Ja, der, genau, hat jetzt einen großen Raum. Wir haben da jetzt Gott sei Dank für ihn so einen Erinnerungsraum, der wunderschön ist mit Masken von seinem Freund Alexander Polzin, der seinen Grabstein geschaffen hat, auch die da jetzt hängen. Also Brasch ist jetzt im Bewusstsein wieder und das ist gut. Aber es geht eben nicht nur um Brasch, es ist auch nicht der Brasch. Ne? Es kann 1000 Filme über Brasch geben. Man darf sich nicht anmaßen, Filme über Goethe zu machen und das ist jetzt Goethe und das ist jetzt Brasch. Es ist ein Nachdenken über ihn ein und es sollte ein lustvolles Nachdenken, es sollte nicht so ein trockener Bildungsfilm werden.
Er hat ja auch ein lustvolles Leben geführt, auch das zeigt der Film. Er zeigt auch den Dichter bei der Arbeit, was ich besonders eindrucksvoll finde, weil es ist nicht so einfach, nicht einen Maler zu erzählen oder einen Komponisten vielleicht, der da so am Klavier sitzt, ist leichter als jemand, der denkend seine Werke schafft, schreibend. Also das fand ich wunderbar und ich fand eben auch dieses differenzierte Bild von DDR, was auch Jörg Schüttauf, der auch nominiert war, hat es nicht gebracht in dem Fall, aber egal. Er spielt wunderbar den Vater Brasch, also auch eine gebrochene Figur, ein Funktionär, ein Thema, was dir seit Wege in die Nacht ganz, ganz wichtig ist. Aber noch eine andere Frage, mehr persönlicher Art, denn du hast hier studiert, du hast viele, viele Fernseharbeiten gemacht, nach wie vor, gerade lief ein Tatort von dir. Ist das jetzt aber auch eine Rückkehr zum Kino dann endlich wieder, dieser Film?
Na, ich habe ja immer wieder Kinofilme gemacht und
Hedda Gabler,
also die frühen Filme sowieso, ja, und dann hatte ich zwischendurch Freischwimmer und Hedda Gabler gemacht nach Ibsen. Das Problem, was man immer nicht weiß, man macht viele Filme, aber man macht viele Filme auch nicht oder die liegen auf Eis. Also ich habe das ja gestern auch gesagt, ich habe viele Drehbücher, die ich gerne sofort loslegen würde. Es ist einfach eine Zeit, wo natürlich, sage ich mal, im Arthouse-Bereich es nicht so einfach ist und wenn ich Kino machen will, will ich auch richtiges Kino machen. Ich will dann nicht irgendwas machen, was so ein bisschen einfach, wo man sagt, naja, das wäre jetzt auch es muss dann wirklich cineastisch ein Knaller sein und ich glaube, deswegen nehme ich mir dann auch die Zeit und warte lieber, aber da ich liebe das Drehen und ich mache jeden Film, jeden Tatort mache ich so, als wenn es mein letzter Film wäre. Ich gehe da so voll rein, also ich kann gar nicht anders und ich habe immer meine Mannschaft um mich herum und es sind jetzt genug Bücher da, um sie zu verfilmen, aber es ist auf keinen Fall so, dass ich eine Wertigkeit habe und ich mache es auch nicht anders. Ich fange nicht eine andere Ästhetik an oder wenn ich jetzt einen Tatort mache, ich mache es immer, meine Haltung hat, die ich zur Welt habe und ich mache auch nur Filme, auch wenn ich einen Tatort mache, suche ich nur danach aus, kann ich das ausdrücken, wer ich bin und es ist nicht eine beliebige Auftragsarbeit, das interessiert mich null und dann mache ich lieber gar nichts, aber Gott sei Dank ist es so, dass ich dann doch immer, am liebsten würde ich jedes Jahr 3 Filme drehen, das schafft man nicht, von daher, ich bewundere Fassbinder, der hat glaube ich hat 40 Filme glaube ich in 20 Jahren gedreht, also ich will auch bis zum Umfallen, das habe ich auch gestern auf der Bühne gesagt, also vom Set getragen werden, weil mein Rentenbescheid sagt es auch, das ist auch nötig. Ich muss echt bis zum bitteren Ende arbeiten. Als Freischaffender ist man nicht so versorgt, also trotz der Uni. Ja. Und deswegen muss ich eigentlich auch, bis ich tot umfalle.
Das ist aber eine gute Nachricht, zu wissen, dass du auf jeden Fall weitermachst. Jetzt sind auch noch mal 9 Lodas da an deinem Rücken und stärken dich natürlich und geben dir eine andere Kraft. Nach diesem brillanten Drehbuch von Thomas Wendrich, um es auch noch mal zu sagen, ist also Lieber Thomas entstanden, ein Film, den Sie sicherlich alle schon gesehen haben. Wenn nicht, haben Sie jetzt alle ein schlechtes Gewissen und holen ihn natürlich jetzt nach diesen 9 Lodas. Auch das mag noch mal befördern, dass die Leute noch mal neugierig werden auf diesen sehr eindrucksvollen, sehr starken Film. Gestern ausgezeichnet mit 9 deutschen Filmpreisen. Andreas Kleinert, wir haben es gehört, macht weiter und hat noch sehr viel Energie für weitere Filme. Vielen lieben Dank nochmal, dass du heute Morgen zu uns gekommen bist. Das ehrt dich wirklich sehr. Dankeschön, Andreas. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Meine lieben Freunde und Freundinnen, wir haben jetzt die große Freude, mit einer Partnerin zu reden. Denn das war auch so eine Idee, dass wir sagen, wir stellen mal Leute vor, die mit diesem Gelände zu tun haben. In der zweiten Stunde dann also der Filmpark Babelsberg. Und jetzt die wunderbare Ilka Brombach, die ist mal ganz herzliche Grüße, eine der beiden Chefinnen des Filmmuseums Potsdam. Genau, es sind zwei, eine weibliche Doppelspitze mit Christine Handke. Zusammen leitest du dieses Museum. Jetzt kann man sich ja sagen, okay, das Filmmuseum Potsdam, wissen Sie natürlich alle, ist ja gar nicht hier, sondern in der Stadt. Und zwar im ältesten Gebäude von Potsdam, im Marstall, in diesem wunderschönen barocken Gebäude. Das einzige Originalgebäude des Schlosskomplexes, muss man auch mal wieder sagen. Das Schloss ist jetzt wieder da, aber original ist im Prinzip nur dieser alte Reitstall. Und dort kann man Filmgeschichte besichtigen. Bald aber, und damit, Inga, sind wir nun bei deinem Besuch hier bei uns, bald wird man auch hier auf diesem Gelände Filmgeschichte besichtigen können. Und wenn Sie nachher nach Hause, ganz, ganz, ganz spät, nach Hause gehen, gehen Sie mal kurz rum, dann sehen Sie direkt gegenüber von der Filmuni einen interessanten Bauplatz, ein Riesengebäude. Ilka, was wird da gebaut?
Also dort ist schon gebaut und schon fertiggestellt das neue Sammlungsgebäude des Filmmuseums.
Ich war lange nicht mehr da, merke ich gerade. Ist schon fertig, ja? Gut, dass du sagst.
Genau, und dass dich das erstaunt, wundert mich wiederum nicht. Der Grundstein wurde im August 2020 gelegt. Und Bauherr ist ja der Filmpark Babelsberg. Friedhelm Schatz hat gesagt, im April 2022 wären wir fertig. Das fanden wir unglaublich sportlich, haben da eigentlich nicht dran gedacht. Dann ging das wie im Zeitraffer vor sich. Also nach ein paar Monaten stand der Rohbau. Und dann ist so ein Sammlungsgebäude eine komplexe Angelegenheit, auch was die Inneneinrichtung angeht. Die Depoträume müssen klimatisiert werden. Das ist unheimlich viel Technik in dem ganzen Ding drin. Und im März haben wir, also Wochen vor diesem sportlichen Termin im April, das Gebäude übernommen. Mieter ist das Land Brandenburg und wir sind dann Nutzer. Und seit April, also seit ein paar Wochen, fahren die ganze Zeit unsere LKWs hin und her. Also der Umzug findet statt. Mhm. Und zwar der Umzug, fast jedes Museum hat nämlich immer noch ein zweites unsichtbaren Standort. Und das sind die Sammlungen, die fast jedes Museum hat. Das haben wir auch. Hatten wir bisher am Stadtrand in so Baracken, so ein bisschen unauffällig und baulich nicht toll. Und jetzt beziehen wir unseren neuen Standort eben hier.
Wie groß. Also ich war an diesem alten Standort auch schon oft, muss ich sagen. Es ist auch ganz schön, ganz romantisch. So ein bisschen runtergekommen, halt Baracken und da sieht man überall dann Plakate und Modelle stehen da rum, alte Projektoren. Also ich habe das auch gemocht. Das war so die Rumpelkammer des Films. Aber natürlich ist es jetzt hier viel moderner und das ist vielleicht, darum erzählen wir es euch ja auch, wichtig für die Besucher und Besucherinnen hier auf dem Filmparkgelände, weil es wird auch einen öffentlichen Teil geben.
Genau, also das ist vielleicht, dass das überhaupt so rasant irgendwann ging, das ist geschuldet der Tatsache, dass das Land gesagt, also irgendwann gab es die Idee, wir werden die Sammlung unterbringen hier am Standort. Ja. Das heißt, die Hinterlassenschaften von 100 Jahren Filmgeschichte dieses Filmstandorts ziehen zurück genau an den Standort und sind dann zugänglich fürs Publikum. Und als diese Idee im Raum stand, ging das alles blitzschnell. Da haben alle an einem Strang gezogen und da kann ich als Leiterin nur demütig sein, dass das alle so gemacht haben. Also auch die Stadt, ne? UNESCO City auf Film, haben uns mit anderen Projekten jetzt weiter unterstützt. So, es gibt einen öffentlich zugänglichen Teil und das ist ein sogenanntes Schaudepot, was wir einrichten. Das heißt, man kann dort in zwei große Räume im Erdgeschoss ab 2024 gehen, wo Teile unserer gigantisch tollen, spannenden Filmtechnik-Sammlung untergebracht sein werden. Also Kameras, Projektoren, Licht-Tontechnik aus 100 Jahren. Ein Teil unserer Pre-Cinema-Objekte wird dort zu sehen sein. Set-Design-Sammlung wird dort zu sehen sein und da kann jeder reinspazieren. Dann. Das ist auch klimatisiert, also auch im Sommer eine gute Adresse, damit natürlich aber aus konservatorischen Gründen, also wie ein normaler Depotraum, nur ein bisschen schicker und man sieht, wie eigentlich so ein Archiv funktioniert und was Filmgeschichte im materiellen Sinne eigentlich ist. Das ist das Spannende daran.
Und auch das Wichtige, das zu erzählen, weil wir natürlich nur das fertige Produkt sehen. Pre-Cinema meint übrigens, wenn ich dich richtig verstehe, Spielzeuge, optische Spielzeuge, all die Geräte, die es gab, bevor das Kino kam. Das ist die wunderbare Sammlung von Werner Nekes. Da wird man also auch sehen können, wie Kino sozusagen in den Kinderschuhen steckte und irgendwann dann mal Kunst wurde. Jetzt hast du hier eine Kiste mitgebracht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe einfach nur gesagt, bring doch mal ein besonders schönes Objekt mit. Einfach mal so wahrscheinlich. Musstest du 5000 Bögen ausfüllen. Das ist ja alles irgendwie archiviert. Was haben wir da?
Na, ich habe nicht eine der Sachen mitgebracht, die das gar nicht vertragen würden, bei diesen Temperaturen hier gezeigt zu werden. Und ich habe nichts mitgebracht, was man nicht tragen kann. Also nicht unseren 7 Meter großen Kamerakran. Und ich habe nichts mitgebracht, was schon verpackt ist oder gerade in den LKWs steckt. Also, ne?
Was haben wir da?
Was habe ich also mitgebracht? Jetzt lege ich das mal weg.
Nee, ich nehme das Mikrofon. Du kannst jetzt erzählen, was du machst. Also Sie sehen jetzt hier absolut konservatorisch. Ist das...
Also ich ziehe mal so Handschuhe an, weil das ist auch...
Weiße Handschuhe angezogen?
Auch bei den Objekten, die das hier vertragen, gezeigt zu werden. Und wie
verschiedene Folien werden jetzt beiseite gepackt.
So.
Es wird, ach schön, ich ahne es schon. Es ist eine wunderschöne... Ist eine Laterna Magica?
Genau, das ist eine Spielzeug-Laterna Magica aus dem beginnenden 20. Jahrhundert. Aus Blech hergestellt. Hier sieht man das. Gibt so eine kleine Klappe mit einem Jugendstilmotiv. Da kann man dann, wenn man die öffnet, eine Petroleumlampe hineinstellen und man kann dann, das zeige ich mal auch, das ist ganz schön, wenn diese Petroleumlampe an ist, kann man, dann ist sozusagen eine Lichtquelle hier, ja. Und dann schiebt man hier durch diesen Schlitz an der Seite, Glas, hier so ein Glasmotiv, wo Märchenmotive hier zu sehen sind und kann dabei ein Märchen, in dem Fall die Goldmarie, erzählen. Das wurde so in bürgerlichen Familien in den 20er Jahren gerne gemacht, zu Hause als Unterhaltung an einem Weihnachtsabend oder sowas in der Art.
Kann man die projizieren und sieht dann diese Bilder, also man kann es auch sehr genau erkennen, liebevoll gemalt. Das ist wunderschön. Vielleicht mal einen Applaus für dieses anrührende Objekt, meine Damen und Herren. Das ist Vorgeschichte des Kinos. Messing, sieht aus wie ein kleiner Ofen, so ein Puppenofen gewissermaßen. Und ist wirklich wunderschön. Vielen
genau,
Dank.
Und das ist so ein kleiner Vorausblick eben auf diese Sammlung von dem Werner Nekes. Die ersten Objekte, die sind noch im Moment in Köln, die ziehen jetzt zu uns und die werden dann zu sehen sein, die Originale, also nicht die Spielzeugsachen, sondern Originale aus dem 17. Jahrhundert, im Herbst bei uns dann aber im Marstall im Museum.
Ja. Im Klassischen Museum. Wenn Sie den Film Fanny und Alexander gesehen haben, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme, da spielt die Laterna Magica eine Riesenrolle und hat ihn ja den Bergmann auch persönlich offenbar sehr beeinflusst. Und auch seine Memoiren heißen Laterna Magica. Und jetzt, wenn Sie es bisher nicht wussten, das ist eine echte Laterna Magica. Was für eine schöne Überraschung. Ganz lieben Dank, dass du es mitgebracht hast. Und vielleicht noch ein letztes Wort tatsächlich. Du hast ja schon ein paar Ausblicke jetzt gegeben. Nenn uns gute Gründe, jetzt auch im Sommer natürlich ins Filmmuseum Potsdam zu gehen. Also ich sage mal an den uralten Standort, bevor der neue hier 2024, hast du gesagt, dann eröffnet wird.
Genau, unser Standort in der Stadt bleibt natürlich erhalten. Breite Straße, kommen Sie zu uns ins Kino sehr gerne. Dort werden wir das Ganze, den ganzen Sommer über Programm zeigen. Alles, was im Moment im Arthouse-Kino läuft und immer wieder natürlich Filmgeschichte. Ganz schön ab. Kommen Sie unbedingt im September zu unserer großen Asta Nielsen-Retrospektive mit ganz viel Stummfilm, Live-Musik. Das werden Sie in dieser Güte nie woanders so bekommen. Also große Stummfilm, Diva, ihre großen neu digitalisierten Filme, die wir da haben, mit und wie großen Konzerten mit Musikern aus ganz Europa, den Spezialisten überhaupt dafür.
Da hast du mir jetzt eine wunderbare Brücke gebaut. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dieses Gebäude, dass das so bedeutsam ist. Dahinter stand ein Glasstudio und das wurde extra für Asta Nielsen gebaut. Also Asta Nielsen war so die Portalheilige. Mit ihr begann die Filmgeschichte 1912 mit dem allerersten Film Totentanz. Den gibt es sogar noch. Also insofern haben wir hier auch wieder eine Verbindung von diesem Gelände rüber nach Potsdam in die Innenstadt und zum Filmmuseum Potsdam. Ein Institut der Filmuniversität Babelsberg, wollen wir nicht vergessen, gehört auch dazu. Ganz herzlichen Dank, Ilka. Und natürlich jetzt ein schönes Wochenende. Schön, dass du bei uns warst. Danke, Ilka Brommer. Auch wenn wir natürlich live hier auf dieser Bühne sind und ein paar Dinge besprochen haben, die man viel zu selten bespricht, nämlich was alles zu diesem Filmgelände gehört, auch zur Geschichte dieses Filmgeländes, wollen wir, wie Ilke das ja auch gerade gemacht hat, Ihnen Lust machen aufs Kino. Selbstverständlich, Sie sollen ja ins Kino gehen. Wir haben eine ganz deutliche Botschaft auch mit der Sendung. Wir wollen einfach was erreichen. Wir wollen, dass die Leute Lust haben und möglichst gleich am Wochenende loszurennen und sich Filme anzusehen. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass meine geschätzte Kollegin Anna Wollner da ist. Anna, herzlichen Glückwunsch, dass du hier mit auf dieser Bühne dabei sein darfst.
Ja, bei der Live-Sendung.
Ja, Anna ist natürlich bei uns gut vertreten ist, aber auch bei Fritz, kann man auch sagen, bei unseren lieben Kollegen, die ja auch in diesem Gebäude sitzen, also bei den jungen Leuten. Und es steht für mich immer für die Zukunft, für die glühende, wunderbare Zukunft der deutschen Filmkritik. Das wirst du gleich wieder unter Beweis stellen, denn wir reden über einen, ja wahrscheinlich den größten Filmstart der letzten Wochen, mit großer Spannung erwartet. Nach Top Gun hoffen die Kinos jetzt alle sehr auf Elvis, dass er das Kino genauso rettet, wie es ja irgendwie Tom Cruise auch getan hat. Was meinst du?
Klappt das? Ich fürchte, er kommt an Tom Cruise und Top Gun nicht ganz ran. Aber das liegt nicht am Film.
Das liegt vielleicht am Thema, vielleicht auch daran, dass nicht mehr alle so Elvis-Fans sind. Es ist ein Film von Baz Luhrmann. Sollten wir vielleicht kurz erklären, ein Mann, der ja für Musikalität steht, manchmal für meinen Geschmack sogar zu sehr. Also so eine Filme wie Moulin Rouge, da weiß ich überhaupt nicht mehr, worum es geht. Aber ich sehe natürlich all diese tollen Ballettszenen. Also er ist schon besessen auch von großer visueller Pracht.
Ist er. Und du hast meine Jugend angesprochen, die ich ja ein bisschen bezweifle. Und daran, das merkt man daran, dass ich tatsächlich groß geworden bin mit Romeo und Julia, ja. Leonardo DiCaprio und Claire Danes Ende der 90er Jahre. Er hat The Great Gatsby gemacht, er hat Australia gemacht. Er ist ein Mann der großen Bilder und das beweist er auch in Elvis.
Ist es jetzt das klassische Biopic, um das gleich mal so zu fragen? Also haben wir die Geschichte seines Lebens und wenn ja, aus welcher Perspektive?
Es ist ein klassisches Biopic mit Abstrichen. Es ist die Perspektive, die du meinst, ist natürlich, dies ist nicht aus der Perspektive von Elvis erzählt, obwohl wir eintauchen in seine Kindheit und Jugend als einziger weißer Junge in einem armen schwarzen Viertel, wo er die Liebe zum Blues entdeckt. Ja. Aber die Perspektive, die der Film tatsächlich wählt, ist die von Colonel Parker, seinem Manager. Und das ist so ein bisschen nicht David gegen Goliath, aber Parker ist so ein bisschen der Teufel der Geschichte, weil er aus einer bösen, noch nicht mal bösen Absicht, die würde ich ihm nicht unterstellen, das ist eher eine kapitalistische Absicht, versucht aus Elvis einen Megastar zu machen, mit Merchandise und allem. Also es gibt nicht nur I love Elvis Button in diesem Film, es gibt auch I hate Elvis Buttons in diesem Film. Und die beiden arbeiten sich mehr oder weniger, die sieht über 2,5 Stunden aneinander ab.
Also gespielt wird dieser berühmte Tom Parker, ne, Isa, ja, von Tom Hanks, der, wie ich finde, hier vielleicht ein bisschen viel tut, was die Maske betrifft. Also er ist der negative Kern des Films, ist richtig, aber er war offensichtlich auch viel beleibter und dieses Fatsuit, wie man ja sagt, sieht für mich manchmal aus wie so eine gealterte Schildkröte. Also er kann sich da auch kaum bewegen in diesem Panzer, das ist schon befremdlich.
Tom Hanks ist auch tatsächlich der große Abstrich, den ich an dem Film machen würde, weil die Augen nicht gepasst haben zum Rest. Es sind einfach diese All-American Dad Tom Hanks Augen, die er hat, dieser treu doofe Blick, den er einfach kann, für den er ja auch steht, also treu doof im positiven Sinne natürlich. Und dann dieser Fatsuit und dieses ständige Zigarre rauchen, der Alkoholkonsum, die Spielsucht, die dann ja nicht nur ihn, sondern auch Elvis in den Abgrund gezogen hat. Der wirkte für mich nicht wie ein Fremdkörper, aber er hat einfach die Geschichte nicht getragen. Ich hätte viel lieber viel mehr Elvis gesehen.
Ja. Was ich wirklich stark finde, du hast das schon gesagt, also dieses Erweckungserlebnis Blues, es ist eben ein musikalischer Regisseur und wie er Geschichten, Episoden, das ist schon auch relativ chronologisch erzählt, also ein Rückblick auf das Leben, ne?
Es ist ein Rückblick, aber es ist so ein bisschen in der Generation TikTok. Also sind so viele kleine Videoschnipsel, es ist unglaublich schnell inszeniert, schnell geschnitten, es gibt auch Splitscreens, er macht da am Anfang eigentlich eine Superheldengeschichte draus, weil Elvis, als er jung war, Captain Marvel gelesen hat und selber gerne Superheld gewesen wäre und sich darin auch sieht und auch dieser erste Auftritt von ihm, da haben wir dann auch diese sonore Stimme von Tom Hanks, die sagt, also er steht da, wird erstmal beschimpft, irgendwie schneid dir deine Schmalzlocke und dann kommt diese Stimme von Tom Hanks, die sagt, und das ist der Moment, in dem Elvis ein Superheld wurde. Ja. Und das ist er dann ja auch. Und diese Überhöhung, die er dann ja auch hatte, da reißt der Film natürlich auch die komplette Popkulturgeschichte der 50er und 60er Jahre an. Das ist historisch, glaube ich, nicht immer ganz korrekt, aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß, dabei zuzugucken.
Der sehr lange Film ist keine Sekunde langweilig, finde ich auch. Und mich hat besonders beeindruckt, ich finde, es sagt dann auch was über die musikalische Arbeitsweise. Du hast es eben, wie gesagt, schon angedeutet, wenn er als kleiner Junge in diesem Dorf da, er geht in die Kirche und hört schwarze Gospelmusik und er geht, fast zeitgleich ist er auch in diesem Tanzlokal, also wo dann eben die weltliche Musik ist und wie diese schwarze Musik in seinen Körper förmlich einfließt und ihn prägt ein Leben lang, das finde ich, macht der Film absolut wirklich eindrucksvoll, begreifbar. Was mir auch gefehlt hat, und das kam bei dir auch schon ein bisschen durch, ist tatsächlich eine Tiefenschärfe der Figuren. Also es ist wahnsinnig schnell, es ist musikalisch, man sieht es sich gern an, aber eine wirkliche Spannung zwischen den beiden Figuren zum Beispiel bekommt man nicht mit. Und über Elvis erfährt man für meinen Geschmack, obwohl der das sehr, sehr gut macht, nicht so wahnsinnig viel.
Nee, aber vielleicht noch ein positives, wir loben den Film ja, ein positives Wort zum Hauptdarsteller, Austin Butler. Ja. Es standen viele im Raum, die Rolle hätten spielen sollen. Miles Teller, der dann bei Top Gun neben Tom Cruise im Kopf gesessen hat,
hat. Ansel Elgort, der dann aber West Side Story gemacht hat. Und hier mit Austin Butler haben wir jemanden, der vorher vollkommen, also fast vollkommen unbekannt war, ein paar Serienfans bekannt war, der für mich auch optisch überhaupt keine Ähnlichkeit zu Elvis hat, was aber überhaupt nichts gemacht hat, weil er die Bewegungen drauf hatte. Und er hat selber gesungen. Und das fand ich dann schon doch wieder so ein paar Gänsehautmomente, weil ich ihm das in jeder Sekunde abgekauft habe.
Das stimmt. Also vielleicht können wir uns darauf einigen. Man erfährt eigentlich nicht viel über Elvis, aber das auf großartige Weise.
Ja.
Sehr unterhaltsam. Elvis schlicht und einfach heißt dieser Film. Wir hören auch Musik aus diesem Film und ich fand auch, die musikalische Seite macht diesen Film sehenswert neben der unglaublichen Montageleistung, die in diesem Falle hier wieder erbracht wurde. Bedanke mich sehr herzlich bei Anna Wollner. Immer sehr wieder gern. Zu hören um 12 Uhr mittags auf Radio 1. Radio 1, Sofa mittags, das Filmmagazin. Also wir reden heute natürlich über unser Gelände immer wieder. Wer noch Friedheim Schatz hier bei uns auf der Bühne haben, also der Chef vom Filmpark Babelsberg, also der wunderbare Rummelplatz der Filmgeschichte. Wollen jetzt aber reden über einen ganz aktuellen Film, der gerade erst seine Premiere hatte. Die beiden Regisseure haben damit nach ihrem Diplomfilm dann so ihr erstes selbstständiges Debüt gemacht. Nicht mehr unter dem Schutz einer Filmuniversität, sondern auch mit ihrer eigenen Firma. Der Film, ich habe es ja schon gesagt, heißt Mein freies Land. Begrüßt erstmal ganz herzlich die Regisseure Johannes Preuß und Marius Brüning. Hallo, willkommen und Glückwunsch natürlich.
Vielen Dank.
Zur Premiere.
Vielen Dank, Knut. Es ist eine große Ehre, dass wir hier bei dir sein können.
Ich freue mich sehr, dass wir über dieses bewegende Werk reden können. Und ich freue mich natürlich riesig, dass der Mann hier ist, den, wie gesagt, ich jetzt als gläsernen Menschen empfinde. Ich weiß so viel über dich und ich lerne es ja im Verlauf des Films, so wie du selber es auch lernst. Herzlich willkommen, Manuel Sosnowski. Hallo, hallo, Manuel.
Vielen Dank.
Es ist dein Film, es ist deine Geschichte und deshalb sollten wir damit auch beginnen, die mal kurz zu skizzieren, damit sie überhaupt eine Vorstellung bekommen, was das für eine Lebensreise ist, die wir unternehmen, gemeinsam mit dir. Du bist als Baby, also hast keinerlei Erinnerung, aus Bolivien nach Deutschland gekommen, tief im Schwabenland, wie heißt das da nochmal genau?
In Messingen.
Genau, schöne Gegend, schwäbischer kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Und zwar auch, das auch noch wichtig, eine ganz wunderbare Familie. Was habe ich so empfunden? Die hatten auch noch mal eigene Kinder oder haben sie später bekommen? Weiß gar nicht.
Ich habe drei große Schwestern.
Drei große Schwestern, die waren also schon da. Sie haben dich adoptiert. Und erstmal die Frage, das war für dich auch über einen langen Zeitraum ganz selbstverständlich dein Zuhause. Wie war das?
Das war für mich komplett normal.
Ja. Ja. Das war dein Zuhause und du hast irgendwann angefangen, das Einzige ist, dass du anders aussiehst als zum Beispiel die Schwestern. Das konnte man sehen. Hat dich das manchmal irritiert? Gab es da Fragen?
Natürlich habe ich mir oft schon als kleines Kind Fragen gestellt, woher ich komme. Habe das aber in mich eher so hineingefressen, weil ich meine Eltern auch nicht verletzen wollte mit dieser Frage.
Das kann ich gut verstehen. Das wird im Film auch mal gesagt. Wann kam der Punkt, wo du doch mal gefragt hast?
Der Punkt kam, also der relativ spät, also während dem Studium, wo dann also der Drang so groß war, zu wissen, woher man eigentlich kommt. Und das war dann auch, wo ich das erste Mal Einblicke in meine Adoptionsunterlagen genommen habe, also auch den Mut zusammengefasst habe.
Natürlich.
Da reinzugucken.
Großer Mut dazu, finde ich auch. Und man sieht das im Film übrigens in jeder Sekunde, auch bei den späteren Begegnungen, auf die wir noch kommen, dass es dich emotional enorm angreift. Also, dass du auch viel weinst, dass du erschüttert bist. Das kann man alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Gab es da auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich rühre jetzt doch nicht dran. Ich habe ja diese Familie, ich habe meine eigene Geschichte hier in Deutschland. Es überfordert dich?
Es gab ab und zu immer so eine Zeit, wo ich gedacht habe, soll ich das überhaupt weitermachen? Aber der Drang war viel zu groß, irgendwie zu wissen, woher man kommt.
Ja, natürlich. Und wir nehmen an dieser Reise, wie gesagt, teil. Wie seid ihr beide überhaupt als Regisseure jetzt mit ihm zusammengekommen? Es ist so eine persönliche Geschichte. Es ist eine Familiengeschichte. Wie kam das zustande, dass ihr diesen Film gemacht habt?
Also erstmal nochmal ganz kurz, vielen Dank, dass wir hier sein können. Meine Familie ist ja hier auch aus dem RBB-Gebiet und die will ich jetzt mal ganz kurz grüßen.
Natürlich, natürlich.
Weil die jetzt alle am Radio hängen und es ist natürlich eine Riesenehre, dass wir hier sein können. So, wie haben wir Manuel gefunden? Manuel hat mit uns zusammen studiert und er hat auch sowohl von Marius schon Filme geschnitten als auch von mir. Für mich, ich habe da nochmal die Geschichte, dass es eben so war, dass der erste Film an der Filmakademie, da ist immer ein bisschen schwierig, man hat ja kein Geld, um die Leute zu bezahlen, dass sie für einen Film machen, sondern es ist irgendwie, du hilfst mir, ich helfe dir. Und er hat gesagt, er will irgendwie auch einen Film über diese Silberminen in Potosí machen. Also es war zunächst mal gar nicht die Idee, was über ihn zu machen, sondern über dieses Thema, das hat ihn da schon sehr bewegt. Und dann ist Marius und sind Malte Schumacher auch nochmal, der dritte Mann, der auch hier ist, der auch zu unserer Firma gehört, noch mit an Bord gekommen und dann hat Manu auch von sich aus gesagt, also wir haben uns darüber unterhalten und Manu hat, kam mit seinen Adoptionsunterlagen und hat gesagt, eigentlich hier ist diese Geschichte und ich will der auf den Grund gehen. Und möglicherweise, das hat er jetzt so offen nicht gesagt, aber jetzt in den Interviews nachher war es klar, dass für ihn das auch ein Schutzschild war, dass er diese für ihn ja emotionale schwierige Reise irgendwie in einem Projekt verpackt. Also das mag ja für manchen erstmal seltsam klingen, weil man sich ja noch mehr exponiert in einem Film, aber andererseits war es für Manu, der eben Film lebt und liebt, irgendwie auch so ein, er hatte ein Projekt, was noch neben dieser Suche stand.
Aber man muss ehrlicherweise sagen, das gehört auch zu der Geschichte dazu, wir waren nicht direkt von Anfang an so richtig Feuer und Flamme. Wir hatten schon so ein bisschen Sorge, als Manuel gesagt hat, lass uns doch nach Bolivien. Ich war noch nie da, also ich bin da geboren, war danach nie wieder da. Ist 30 Jahre her. Lass uns doch dahin und meine Familie suchen. Da haben wir erstmal gesagt, ja, was weißt du denn? Ja. Wo fangen wir denn an? Und es war nicht wirklich viel. Und da hatten wir erst ein bisschen Bauchschmerzen. Und als wir dann in die Unterlagen mit ihm geschaut haben, gab es so ein paar Stichpunkte. Ja. Also dieser Geburtsort Potosí, diese weltberühmte Stadt. Da wussten wir, es gibt so konkrete Anhaltspunkte, die so spannend sind und gleichzeitig so große Leerstellen, was Manuel alles noch nicht weiß, die man füllen konnte in diesem Film, dass klar war, da kann man noch viel aufarbeiten und viel, viel erzählen in dieser Geschichte.
Das kann ich sehr gut verstehen, wenn man so ein Projekt hat, dann ist es auch nicht so leicht zu sagen, okay, wir hören jetzt mal auf. Es sind schon so viele Leute auch beteiligt, man hat irgendwie einen Plan, den zieht man gemeinsam durch, weil jetzt immer wieder diese Unterlagen erwähnt werden, die sind im Film ja auch ganz wichtig und das habe ich auch mit einer großen Bewegung dann verstanden, da sind so ein paar Wörter drin, die dich, glaube ich, so geärgert haben, dass du gesagt hast, jetzt geht's los. Vielleicht kannst du mal schildern. Also dieses Aktenwerk war quasi der Motor für deine Reise.
Ja, also ich habe diese Wörter, die in diesen Akten standen, ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass eine Mutter ihr Kind böswillig abgibt. Das war für mich...
Das war wie so ein Gerichtsurteil, ne? Es waren so Gerichtssprache auch, also böswillig, hinterhältig und all solche Dinge, die dich natürlich auch treffen, wie ist die Rede von deiner Mutter. Und das war der Punkt zu sagen, jetzt will ich es wirklich wissen. Und das ist eine aufregende Recherche, an der wir teilnehmen können und über die wir auch gleich weiterreden. Come bring it in, brother, should you need it. Spirits, all woven, getting wallowed by the minute. Changes of the breeze, holds power for the street. What it means is you got my devotion. How you face it all, heart wide open. It's your love that's setting these wheels in motion. Got me galloping full speed. Holds power for the streets.
Here it calls to me, second melody, thunder energy. Your heart's playing a harmony. I hear it like a symphony. Cause if you need it, I've got your new rhythm for your spirit. Cause it's a wild world, that's why I'm sending it. My love, harmony.
Mein fremdes Land läuft in Berlin zum Beispiel im Movimento. Und da wir so viel über Filmgeschichte reden, das älteste Kino Berlins. Ein wundervolles Kino übrigens in Kreuzberg. Lohnt sich schon allein deshalb hinzugehen. Aber natürlich auch, um die Geschichte von Manuel zu begreifen, diese Lebensreise mit ihm gemeinsam zu unternehmen. Und du solltest gleich mal sagen, wie du wirklich heißt, Manuel.
Also ich heiße eigentlich José Noé Estrada. So hieß ich in Bolivien.
So hieß es in Bolivien. Auch das ist dann natürlich eine Erkenntnis mit gewesen für diese Reise, die ihr dann gemeinsam angetreten habt. Und das ist ja natürlich auch ein Wagnis. Ihr wusstet ja überhaupt nicht, auch nicht mit der Crew. Also es kostet ja irgendwie auch alles. Man macht einen Film. Ihr fahrt da los in eine ganz entlegene Gegend und wisst absolut nicht, was euch da erwartet. Also was hat euch dann da mal wieder auch angetrieben zu sagen, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch?
Ja, also ich glaube vor allen Dingen, dass es eben diese großen Fragezeichen gab. Also man kann sich ja heutzutage viel schon zu Hause anschauen. Das ist der Vorteil. Du gehst bei Google Maps rein und schaust einfach, wo ist dieses Dorf. Allein das war auch schon schwierig. Also diese Ortsmarke gab es nicht, aber wir haben es dann gefunden. Das heißt, man kann sich zu Hause aus Deutschland schon viel anschauen. Und da war natürlich einfach nichts. Da war eine karge Andenlandschaft und Lehmhütten. Und da hat man natürlich immer mehr gemerkt, jetzt wollen wir erst recht dahin, jetzt wollen wir erst recht wissen, was passiert ist. Und dann kam ja die ganz große Überraschung, dass sich die Suche eigentlich als viel, viel leichter entpuppt hat, als wir das dachten. Also es hat 2 Wochen gedauert und plötzlich wussten wir, wo Manuels Mutter lebt, dass sie lebt, wie sie heißt. Wir wussten alles und wussten genau, wo wir hinfahren. Wir hatten erst Sorge, dass das die Geschichte so ein bisschen bricht, ja, oder zerstört, dass das so schnell ging. Aber ich glaube, im Endeffekt war es ein großes Glück. Mhm.
Weil es dann übrigens auch ein anderes erzählen wird. Also wenn die Begegnung stattgefunden hat, ist die Spannung ja erstmal raus. Und man sieht dann sehr genau zu, Manuel, wie du eben umgehst mit deiner Mutter. Du kannst kein Spanisch, sie übrigens ja auch nicht. Sie spricht
Quechua.
Genau, also das Spanisch hat dir auch jetzt gar nicht geholfen. Du hast aber immer Helfer und Helferinnen. Das finde ich auch ganz wichtig. Vor Ort haben dir ja Leute sehr geholfen. Was sind das eigentlich für Leute, die ja dann auch sogar mehr tun, als diese Frau zu finden? Die betreuen dich ja geradezu psychologisch.
Also zum einen ist das der Diego, ein Freund von mir und von Johannes und von den Jungs, den ich während dem Studium kennengelernt habe. Und die Frau Lourdes, die drüben in Bolivien für uns die Frau war, die uns super geholfen hat, gerade weil sie Spanisch, Quechua und Deutsch spricht und somit mit meiner Mutter sich verständigen konnte. Und ja.
Deine Mutter, das können wir, glaube ich, schon verraten, um jetzt zu viel rauszunehmen. Es gibt in dem Film unendlich viele Familiengeheimnisse. Insofern ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, weil ich glaube, in jeder Familie, wenn man anfängt zu suchen, tauchen plötzlich Leute auf, von denen man noch nie was gehört hat. Also auch das gefällt mir so gut an dem Film. Das ist eine universelle Geschichte, aber schon, deine Mutter lebt unter sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, ist natürlich auch ergriffen von dieser Begegnung. Und ich finde es so wichtig, dass es auch keine Vorwürfe gibt. Also ging dir sowas manchmal durch den Kopf? Sie hat dich weggegeben als Baby.
Für mich war besonders wichtig, meiner Mutter zu sagen, dass sie sich keine Sorgen deswegen machen soll. Also das war mir das Wichtigste, dass sie das weiß von mir.
Ja. Weil du auch ihre Lebenssituation dann verstehst. Wir erfahren auch noch so viel mehr über auch andere Zwänge, die da offenbar auch noch ausgeübt wurden. Also es ist eine große Tragödie, finde ich auch. Aber wie war diese Begegnung jetzt für dich mit deiner Mutter? Also man sieht sie ja im Film. Wir sehen wirklich, wie ihr euch zum ersten Mal seht.
Es war eine unglaublich schöne Begegnung, weil ich bin da hingelaufen und wusste eigentlich nicht, was passiert. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe und sie in den Arm genommen habe, es war so, als ob ich diese Mutter schon 30 Jahre kannte. Und das kannte ich eben nicht. Ich habe sie das erste Mal gesehen und doch war die Wärme von ihr, die sie mir gegeben hat, so groß. Und das war ein super schönes Gefühl.
Es tauchen eben auch Geschwister auf. Also du hast plötzlich noch eine andere, eine große Familie übrigens. Auch eine komplizierte Familie. Aber welche Familie ist nicht kompliziert? Das kann man alles in diesem Film sehen. Wie war das für euch jetzt auch dabei zu sein? Also ich betone nochmal diese große Emotionalität. Also mich hat es auch immer wieder angegriffen, wenn du so berührt bist, Manuel, überträgt sich natürlich auf uns. Ihr seid die Dokumentaristen. Ihr müsst vielleicht auch ein bisschen draußen bleiben in dem Augenblick.
Genau, ich würde aber ganz kurz nochmal zu der Stelle sagen, weil ich, wenn ich so uns reden höre, dass wir so über dieses Schicksal von Manuel reden und ich jetzt denke, okay, wenn man jetzt als Zuschauer jetzt die Adoptionsgeschichte von einem Jungen, wie du auch gesagt hast, das ist eben eigentlich, dass wir eine universelle Geschichte erzählen. Also auch ein bisschen, um den Leuten Lust zu geben, was ist denn das Interessante? Also wir haben ja alle eine Mutter, wir haben alle eine Familie und das ist auch eine Geschichte, die eben über das hinausgeht, was Manuel erlebt. Also es ist jetzt nicht einfach ein Film, sagen wir mal, über eine Adoptionsgeschichte, sondern es ist ein Film über die Familie, über die Liebe zur Mutter und über dieses Gefühl, geborgen zu sein, einen Ort zu haben, um die Suche nach Identität. Also es geht um mehr, glaube ich, als das, auch um Arm und Reich, weil wir ja dieses Thema haben, eben Europa und Bolivien. Das wollte ich nur noch mal gesagt, also dass das so auch drinsteckt in dem Film. Und für uns die ganze Zeit dabei zu sein, war natürlich auch hoch emotional. Also gerade, ich habe ja auch Kamera gemacht und dann ist man da in so Momenten, wo man einerseits seinem Protagonisten, andererseits aber auch seinem guten Freund gegenübersteht und sieht ihn wirklich durch, also so Blut und Wasser schwitzen. Und irgendwie muss man sich ja mit der Kamera jetzt positionieren oder dann ne, auch da sein in den Momenten und das einfangen. Und klar war das für uns alle eine ganz spannende, herausfordernde Reise.
Es war natürlich auch enorm, diese 3 Tage bei Manuels Mutter in dieser Lehmhütte zu verbringen, auch dort zu schlafen, auf offenem Feuer zu kochen. Also das einfach zu erleben, das kann man natürlich nicht, wenn man als, sag ich mal, Tourist dieses Land bereist, bekommt man diese Einblicke nicht. Und das ist so eine Chance, die man wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder bekommen wird, dieses Leben so zu sehen. Natürlich war es auch hart. Also für mich war das die erste Reise nach Südamerika. Und man kann es nicht anders sagen, es ist natürlich bittere Armut, wenn man kein fließendes Wasser hat, keine medizinische Versorgung, das trifft einen dann schon sehr. Und man ist noch hingereist mit so einer romantischen Vorstellung vielleicht von so einem ursprünglichen Leben in den Anden. Und das wurde eigentlich ziemlich hart gebrochen, diese Vorstellung. Also das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich.
Auch das erzählt der Film mit, dann gerade in der zweiten Hälfte, wenn dann eben Zeit ist, weil man auch beobachten kann, was da passiert. Und das bringt mich zur letzten Frage, Manuel, weil Marius hat es ja zu Recht gesagt, es ist auch ein Film über Identität. Und die Frage stellst du dir auch immer wieder. Du hast deine Mutter nicht wirklich gesehen, du kanntest sie nicht. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass da etwas ist, was vielleicht jetzt auch noch anders schwingt in deinem Leben, was wirklich was verändert hat?
Ja, ja. Ich habe einen ganz anderen Blick nach dieser Reise auf mein eigenes Leben bekommen und ich denke jeden Tag, wenn ich aufstehe, an meine Mutter und hoffe, dass es ihr gut geht und bin meinen Adoptiveltern aber auch so dankbar, dass ich hier sein kann und meine Träume leben kann, dass sie mir das ermöglicht haben.
Also auch all das erzählt dieser Film und ich finde es schön, dass du deine Adoptiveltern jetzt auch nochmal erwähnst, weil sie natürlich auch in diesem Film die stillen Helden sind, finde ich, und Heldinnen. Herzlichen Dank, es war wirklich eine große Freude, dass ihr hier wart, den Film, ich merke das schon an euren Gesichtern, ihr könnt es kaum abwarten, den zu sehen, es wird auch genickt, schön. Also Movimento, sage ich nur, fahrt da hin, wunderschönes Kino auch, gut gelegen, kommt man wunderbar hin und es ist ein großes Erlebnis, diesen Film zu sehen. Am 3.7. seid ihr dann nochmal im Bundesplatzkino, also auch ein sehr, sehr schönes Kino und da seid ihr dann auch alle da?
Da sind wir auch dabei.
Also auch Manuel kommt auch nochmal. Solltest du jetzt vielleicht machen. Jetzt haben die Leute richtig Lust, dich auch noch persönlich kennenzulernen. Ist auch ein sehr schönes Kino, was man unterstützen sollte. Also ganz herzlichen Dank, Mein fremdes Land. Und Marius?
Eine Sache ja, noch im Namen von Stefan Paul, unserem legendären Filmverleiher.
Ja, auch da ist heute übrigens.
30 Kinos bundesweit läuft der Film. Das sollten wir auch nochmal erwähnen einfach. Und die kleinen Kinos haben es ja nicht einfach. Ja. Also kommt und schaut euch den Film besonders an, auch alleine, dass Netflix und Co. nicht komplett den Laden übernehmen, sondern dass das Kino weiterlebt.
Gute Botschaft zum Schluss, Mein fremdes Land. Vielen Dank euch. Unser nächster Gast hier auf unserer schönen großen Bühne übrigens, für die Leute, die nicht da sind, das ist wirklich eine richtig schöne große Bühne, brauchen wir auch für Knorkater. Wir hätten nicht so viel Platz nötig, ganz klar, aber Knorkater, die ja auch gleich hier spielen wir nochmal 2 Lieder, die brauchen Raum, die brauchen Platz. Der Weg war also nicht weit für unseren Gast, denn er ist der Chef vom Filmpark Babelsberg, also auch eine einzige große Erfolgsgeschichte. Im nächsten Jahr 30 Jahre Jubiläum übrigens. Gratuliere noch nicht, freue mich aber sehr, dass du da bist. Friedhelm Schatz. Und ich denke, dieser Filmpark, also diese Tour, all das, was man ja auch miterlebt hat, wie sich das entwickelt hat in diesen 30 Jahren, hat wirklich, genau wie die Filme, die Serien, die hier entstehen, dazu beigetragen, dass dieser Ort im Bewusstsein da ist, dass Leute auch extra herkommen und wissen, wir schauen uns das an. War dir das am Anfang überhaupt klar, was das mal werden wird, als es doch ganz bescheiden losging?
Nein, das konnte ich auf gar keinen Fall sein. Das hatte ganz praktische Gründe. Ich habe gerade gestern mit Volker zusammengesetzt, Volker Schöndorf, der ja damals auch lange dabei, schon mit dabei war, sowas. Und dann haben wir über die guten alten Geschichten erzählt, wenn man, was man so tut, wenn man älter wird. Und die Idee war ja am Anfang, ich kam ja hierher nach Babelsberg und Volker sagte mir, du kannst Atelierchef werden. Dann habe ich gesagt, nee, Hallenverwaltung ist meine Sache nicht. Dann hat er gesagt, du kannst vielleicht Produktionschef werden, weil das hatte ich ja auch schon mal gemacht in der Bavaria damals. Dann habe ich gesagt, nee, Volker, wir sind zu eng beieinander. Da wird nichts, da geht unsere Freundschaft in die Brüche. Und dann sagte er, die Franzosen haben da so eine Idee mit so einem Freizeitpark, damit habe ich gar nichts am Hut. Dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Aber es war damals nur auf 5 Jahre angedacht, ne? Oder 6 oder oder sieben, weil schon zu Franzosenzeiten in den 90er Jahren waren ja hier große Bebauungspläne. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, leg mal los. Neue Ergebnis sieht man heute, Franzosen sind weg, ich bin aber noch da.
Du bist noch da, du hast sie alle überlebt. Viele Herren hier auf diesem Gelände übrigens. Weil du gerade von Bebauungsplänen redest, müssen wir mal kurz ansprechen. Potsdamer wissen das natürlich, Potsdamerinnen. Hier ist noch immer Freiland ein bisschen. Wenn man Richtung Drewitz läuft, also dann hat man da dieses große Gebiet und da soll ein fantastischer Bau hin. Liebes Kind, großer Architekt, gefällt nicht allen. Ich frage mich das auch, wenn ich so die Entwürfe sehe. Genialer Architekt, aber es würde doch so hochragen. Es würde vielleicht so diese Harmonie zerstören. Es gibt viel Protest dagegen, wie Sie wahrscheinlich wissen, ne?
Ja, das ist ein großer Entwurf natürlich. Und Daniel Liebeskind ist ein großer Architekt, ja, und gehört für mich zu den ganz Großen tatsächlich auf dieser Welt. Und was man nicht weiß oder nicht allgemein weiß, ist, er ist ein großer Cineast und ein großer Kenner von Babelsberg. Also er kennt sich hier gut aus. Das sind Entwürfe, die man mal auf den Tisch legt und dann sagt, okay, man diskutiert das. Und es gibt ja demnächst auch ein Werkstattverfahren. Mhm. Ich freue mich sehr darauf, mal zusammenzusitzen, auch mit den Nachbarn darüber zu reden. Ich glaube, ich habe da auch viel Erfahrung, sei es damals beim Krongut, als wir das entwickelt haben, aber auch sei es hier mit dem Filmpark. Nein, man muss darüber reden, man muss einfach die Gedanken austauschen und am Ende wird ein Ergebnis rauskommen. Mhm. Na, aber wenn es einem gelingt, so einen Architekten wie Liebeskind für Babelsberg zu begeistern, das hat natürlich was, deswegen brenne ich so ein bisschen für ihn, ja, in Person, weil er wirklich
natürlich, keine Frage,
neben deiner Klasse, muss man nicht drüber reden, auch ein sehr reizender Mann ist, aber er hat natürlich, er bringt so ein bisschen Glamour auf dieser Seite rein, in den Filmpark, in den Medienstandort. Wir werden drüber reden, im halben Jahr wissen wir mehr.
Auf jeden Fall ist er ein wirklich genialer Architekt. Denken Sie an das Jüdische Museum in Berlin. Das ist ein Meisterwerk, nicht? Also vielleicht kommen Leute irgendwann auch mal her, um einen Liebeskindbau zu sehen, der vielleicht nicht ganz so hoch sein muss. Aber gut, das werdet ihr alles diskutieren. Was sind denn jetzt bei dir auf dem Gelände so die absoluten Renner nach wie vor? Die Leute kommen hin, verbringen einen schönen Tag bei euch, aber was zieht sie besonders an?
Naja, nach wie vor, klar, der Vulkan, der jeden Tag, der einzig tätige Vulkan in Deutschland, jeden Tag, da, pünktlich wie Old Faithful im Yellowstone, 13.30 Uhr explodiert der Vulkan. Und das Spannende wird sein, im nächsten Jahr ist es auch schon wieder 30 Jahre her, dass wir das Ding gebaut haben. Nee, 25, 1998, genau. Gibt es eine neue Show. Mhm. Vulkan ist immer noch Nummer eins, aber es ist nach wie vor die bunte Mischung, die wir haben. Und wir haben ja auch in diesem Jahr, obwohl natürlich wie alle schwierige Zeiten hinter uns liegen. 2020 war schwierig, 2021 ging so, konnte man sich vorbereiten. Mhm. 2022 mit, ich sage immer, Augen auf und durch, alles andere macht keinen Spaß. Wir haben auch in diesem Jahr eine Menge gemacht schon, eine Menge Programmpunkte gemacht der Laden läuft und wir haben eine gute Saison.
Ihr profitiert natürlich auch, oder ihr spiegelt ja auch das, was hier an Filmgeschichte passiert, aber auch was an Alltag passiert. Also der Alltag dieses Studios. Inwieweit ragt das dann nach wie vor hinein, auch in eure Konzepte, eure Touren, die ihr macht, eure Führungen?
Na, ich sag ja immer, wir sind ja als Filmpark, wenn man so will, die Bühne der Medienstadt, die Bühne der Film- und Medienstadt. Sei es jetzt für die Produktion im Studio Babelsberg, sei es jetzt für den RBB, sei es für die Hörfunksender, sei es für die Uni. Also alle sind im Prinzip herzlich eingeladen, diese Bühne zu benutzen. Der Vorteil ist natürlich, das Angebot an Inhaltenprogrammen ist groß. Ne? Und das ist eher dann die Qualität des Weglassens gefragt, als zu sagen, was wollen wir denn wirklich machen. Nein, das ist in dieser Kombination für mich nach wie vor einmalig in Deutschland.
Also das Schaudepot haben wir vorhin besprochen, Ilka Brommer war da, kommt also in 2 Jahren dann dazu, dann wird man nochmal eine Attraktion hier haben, nämlich dieses Depot vom Filmmuseum Potsdam. Sag uns zum Schluss noch, also ganz konkret, wie kommt man her, was sollte man sich unbedingt ansehen, wie sieht die Zukunft aus? Ihr seid ja auch nicht jeden Tag geöffnet, vielleicht auch noch wichtig. Oder seid ihr jeden Tag geöffnet? Seid ihr nicht?
Nein. Wir haben jetzt in diesem Jahr, das hat wieder mit der üblichen Problematik zu tun, aber da wollen wir heute nicht drüber reden. Nein, wir haben, am besten man informiert sich auf der Internetseite. Filmpark.de findet man alle Informationen, was man braucht. Steht auch für tagesaktuell, wenn da sich etwas ändert oder irgendwie was geschlossen wird. Wir spielen bis Ende Oktober, Anfang November. Auf alle Fälle will ich dieses Jahr wieder Horrornächte machen. Das muss sein. Das ist einfach ein Thema, was hier nach Babelsberg gehört, weil wir den alltäglichen Horror kriegen wir immer mit.
Auch.
Aber wir spielen den anders nämlich filmisch.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Friedhelm. Wünsche eine tolle Saison in diesem Jahr auch wieder mit deinem Filmpark. Friedhelm Schatz, im nächsten Jahr feiern wir den ganz groß. Kommst du nicht drum rum, du hast das allen Leuten hier gesagt. 30 Jahre Friedhelm Schatz.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.